Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Ausgabe von Aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Denn es ist die letzte. Was ab nächsten Donnerstag an dieser Stelle zu hören sein wird, darauf gibt es am Ende dieser Sendung einen kleinen Vorgeschmack. Vorher blicken wir aber noch weiter zurück und in die ferne Zukunft. Unsere Themen heute: die mühsame Aufarbeitung der Eugenikmorde, wie am Hamburger Universitätsklinikum an die Opfer der NS-Psychiatrie erinnert wird, die langen Schatten der Verfolgung. Ein Forschungsverbund hat das Ausmaß politischer Repressionen in der DDR und die Folgen für die Betroffenen untersucht. Unser Schwerpunkt dreht sich um die Plastikschürfer und die Frage, was die Archäologen der Zukunft wohl ausgraben werden. Und zu guter Letzt geht es um Abschied und Neuanfang. Auf Aus Kultur- und Sozialwissenschaften folgt ab März die neue Sendung Systemfragen. Wie das neue Sendeformat entwickelt wurde, was bleibt und was sich ändert, darüber später mehr. Der Begriff Euthanasie stammt aus dem Altgriechischen und bedeutet so viel wie schöner Tod. Welch euphemistischer Begriff für das Grauen, das schätzungsweise 300.000 Menschen erlebten, die zu den ersten gehörten, die dem nationalsozialistischen Rassenwahn zum Opfer fielen. Die sogenannten Euthanasiemorde oder besser gesagt Eugenikmorde an Menschen mit körperlichen oder psychischen Erkrankungen sind bis heute längst nicht alle aufgeklärt. Diese besonders Schutzbedürftigen wurden von Ärztinnen und Ärzten als lebensunwert aus den Psychiatrien in sogenannte Pflegeheime überwiesen und von dort in Tötungsanstalten transportiert. Hamburger Initiativen haben herausgefunden, dass mindestens 4.700 der Opfer aus Hamburg kamen und dass der damalige Leiter der Psychiatrie am Universitätsklinikum, der noch bis 1965 in Amt und Würden war, maßgeblich an der Deportation dieser Kranken beteiligt war. Wie kann man mit so einer Bürde umgehen? Welches Gedenken ist angemessen? Und was hat das Personal medizinischer Kliniken aus der Vergangenheit gelernt? Fragen, die sich Wissenschaftler am Hamburger Universitätsklinikum stellen, aber nicht nur dort. Und wo in Veranstaltungen die Verantwortung für und das Gedenken an die Morde wachgehalten werden soll. Das ist auch den Angehörigen zu verdanken, die nicht locker gelassen haben, die Spur ihrer ermordeten Familienmitglieder zu verfolgen, wie Ursula Storost berichtet.
Antje Kosemund ist 94 Jahre alt. Die lebhafte kleine Frau engagiert sich seit Jahrzehnten öffentlich dafür, dass die Verbrechen der Nazis nicht vergessen werden.
In den letzten Jahrzehnten war das Thema Euthanasie das Hauptthema für mich. Als ich ziemlich spät erfahren habe, dass meine Schwester zu den ermordeten Kindern gehörte.
Antje Kosemund hat in detektivischer Arbeit herausgefunden, dass ihre Schwester Irma, ein Kind mit verzögerter Entwicklung, 1933 mit gerade 3 Jahren in die evangelischen Alsterdorfer Anstalten eingewiesen worden war. 10 Jahre verbrachte sie dort, bis sie 1943 in eine Tötungsanstalt in Wien verlegt und dort ermordet wurde. Das damals zu Forschungszwecken entfernte Gehirn ihrer Schwester lagerte dort zusammen mit anderen Gehirnen bis 1996. Nach langen Auseinandersetzungen wurde die sogenannte Gehirnkammer aufgelöst. Die Überreste der Ermordeten konnten bestattet werden.
Und das ist ja auch ein Skandal, dass man das den Angehörigen zumutet, selber nachzuforschen, was ist geschehen mit diesem Kind. Und dann noch gegen Schwierigkeiten, gegen Widerstand ankämpfen muss.
Professor Philipp Osten leitet das Institut für Geschichte und Ethik der Medizin am Universitätsklinikum Eppendorf. Er hat dort ein medizinhistorisches Museum eingerichtet, in dem auch die Krankenmorde der Nazis dokumentiert sind und deren Vertuschung nach 1945.
Ende der 60er Jahre gingen bei der Hamburger Staatsanwaltschaft Briefe eines Langzeitpatienten der Alsterdorfer Anstalten ein. Albert Huth hieß er. Und Huth beschuldigte darin den damaligen Leiter der Alsterdorfer Anstalten, also den Leiter in der Zeit des Nationalsozialismus, Friedrich Lentzsch, Patientinnen und Patienten willentlich in eine Tötungsanstalt bei Wien verlegt zu haben.
Dietrich Kuhlbroth, damals Oberstaatsanwalt in Hamburg, ging der Beschuldigung nach. Eher ungewöhnlich in der Bundesrepublik Ende der 60er Jahre. Mit großer Hartnäckigkeit forschte er nach den Akten, die laut Auskunft der Alsterdorfer Anstalten alle vernichtet waren. Als die vollständig erhaltenen Akten dann doch auftauchten, verfasste Kuhlbroth eine Anklageschrift. Er hatte nun Beweise, dass Pastor Friedrich Lentzsch hunderte Schutzbefohlene in den Tod geschickt hatte.
Der am Ende zwar angeklagt worden ist, aber aus nicht nachvollziehbaren Gründen als verhandlungsunfähig vom Verfahren ausgenommen wurde.
Brisant ist auch die Geschichte des Psychiatrieprofessors Hans Bürger Prinz.
Hans Bürger Prinz ist 1937 von den Nationalsozialisten nach Hamburg berufen worden zum Leiter der Universitätsklinik.
Bürger Prinz sollte Patientenbetten abbauen. Sein Auftrag, so schreibt er 1971 freimütig in seiner Autobiografie, habe darin bestanden, Patienten zu durchmustern und die reinen Asylfälle zu verlegen. Und zwar in die damalige Pflegeanstalt Langenhorn.
Wir wissen heute, dass von den Asylfällen, den sogenannten, die er nach Langenhorn transferieren ließ, 71% Anfang der 40er Jahre ermordet worden sind.
Es waren schätzungsweise 1400 Menschen, deren Tod Bürger Prinz so zu verantworten hatte, sagt Philipp Osten.
Die ersten Hamburger Patientinnen und Patienten, die ermordet worden sind, waren jüdische Patienten, die in Langenhorn gesammelt wurden. Und diese 135 Menschen sind nach Brandenburg in eine Tötungsanstalt gebracht worden und dort am selben Tag ihrer Ankunft noch mit Gas getötet worden.
Der Arzt, der dort die Tötung mit Abgasen entwickelt hatte, sagt Philipp Osten, hieß Irmfried Eberl.
Und der ging dann später in die Vernichtungslager im Osten und hat nach den Erfahrungen, die er mit dem Krankenmord gesammelt hatte, die industrielle Tötung in den Konzentrationslagern durchgeführt.
Hans Bürger Prinz hatte nicht gemordet, er hatte nur Patienten verlegt. Bis zu seiner Emeritierung 1965 war er ein hochgeachteter Professor am Universitätsklinikum.
Die Aufarbeitung im UKE selber ist natürlich auch durchaus blockiert worden, solange die Schülerinnen und Schüler von den Beteiligten noch dabei waren.
Die Medizinerin Dr. Leonora Frank ist in der Ausbildung zur Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie am Hamburger Universitätsklinikum. Anhand der alten Aktenbestände erforscht sie auch die Psychiatriegeschichte des UKE.
Ich habe mich da jetzt vor allem auf die Personen konzentriert, die die damals üblichen Schockbehandlungen bekommen haben, also Insulintherapie, Kardiazoltherapie und Elektrokrampftherapie, was zu Zeiten des Nationalsozialismus aufgekommen ist und sehr verbreitet war.
Der vermeintliche Erfolg der äußerst schmerzhaften Krampftherapien, so Leonora Frank, entschied darüber, ob die Kranken in der Psychiatrie bleiben durften oder in den Tod geschickt wurden. Als ein Beispiel erzählt Leonora Frank die Geschichte einer Patientin, die wir hier Elfriede M. nennen. Sie kam als 18-Jährige in Begleitung ihrer Mutter in die psychiatrische Sprechstunde.
Die Mutter erzählt, dass sie sich im letzten halben Jahr sehr verändert habe. Sie sei sehr zurückgezogen gewesen, habe den Eindruck gehabt, dass alle Leute sie meiden würden, weil sie komisch riechen würde. Man hätte manchmal komisch vor sich hergelacht.
Die Mediziner diagnostizierten eine Psychose und behandelten Elfriede M. mit einer Krampftherapie.
Und im weiteren Verlauf sehen die eine Besserung der Symptomatik der Patientin und lassen sie nach Hause. Und man denkt erst, ach, die Geschichte geht vielleicht ganz gut aus.
Elfriede M. heiratete ein paar Monate später einen SS-Mann, bekam ein Kind. Kurz danach war sie wegen ähnlicher Symptome wieder stationär in der Psychiatrie. Ihr Kind wurde ihr weggenommen. Sie wurde mit Krampftherapien behandelt. Und wieder durfte sie nach Hause, um 1943 erneut in der Psychiatrie zu landen. Vor allem auf Betreiben ihres Schwiegervaters, sagt Leonora Frank, Der gab gegenüber den Ärzten den Berichterstatter.
Mit was für einer Inbrunst dieser Schwiegervater betont, wie sie aneckt draußen und wie sie stört und wie wenig sie arbeitet. Und die Arbeitsfähigkeit war im Nationalsozialismus ein Hauptkriterium, zu entscheiden, ob jemand wertig ist oder nicht wertig. Und auch ein sehr wichtiges Kriterium für die Selektion in der sogenannten Euthanasie.
Elfriede M. wurde daraufhin nach Langenhorn verlegt, von da in die Tötungsanstalt Hadamar. Dort wurde sie ermordet. Aus den erhaltenen Aktennotizen gewinnt man den Eindruck, sie ist aussortiert worden, weil sie ihr Umfeld gestört hat, sagt Leonora Frank.
Die störenden Personen wurden eher aussortiert als die, die irgendwie als angenehm empfunden wurden, die irgendwie nett waren, deren Wesen einem näher ging. Also von den behandelnden Ärzten, aber auch pflegerisch. Man hatte schon manchmal den Eindruck, dass es da auch Sympathiepunkte gab.
Ab Ende 1939 residierte in der Berliner Tiergartenstraße 4 die Zentrale für das Mordprogramm an behinderten und psychisch kranken Menschen, die Aktion T4. Damit hat sich Maike Rothzoll beschäftigt. Sie ist Professorin für Geschichte der Pharmazie und Medizin an der Universität Marburg. Man muss die Mordopfer in unseren Alltag holen, sagt sie.
Also in 50er Jahren, wenn es überhaupt Gedenken gab, dann war das sehr allgemein den Opfern des Nationalsozialismus oder zum Gedenken 1939 bis 1945 oder so. Ne? Das macht man heute nicht mehr so, sondern ist eben eher mit Informationen verbunden. Und die Opfergeschichte ist wichtiger geworden.
Die Opfergeschichten, so Maike Rothzoll, müssten detailliert erzählt werden. Vor allem an den Universitäten und in den Kliniken, wo diese Verbrechen begangen wurden. Denn die Medizin hat auch heute das Potenzial, Macht auszuüben und Menschen zu missbrauchen.
Da habe ich auch öfter festgestellt, dass die jüngeren Kollegen manchmal gar nicht so gut Bescheid wissen, was war eigentlich Psychiatriereform, wie lange ist es her oder auch zum Nationalsozialismus manchmal noch nicht so gut informiert sind, wie das sein könnte.
Derzeitiger Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Hamburger Universitätsklinikum ist Professor Jürgen Gallinat. Er weiß, dass die Unterteilung zwischen krank und gesund oft eine Gratwanderung an gesellschaftliche Normen gebunden ist. Das Nazi-Regime, sagt er, hat mit seinen furchtbaren Medizinverbrechen der gesamten Medizin eine schwere Bürde hinterlassen.
Und übrigens auch zum Teil mit durchaus wissenschaftlichen Argumentationslinien, was auch nochmal zeigt, dass reine Wissenschaft, reine Sachargumente in Anführungszeichen manchmal auf einen ganz falschen oder sogar fatalen Weg führen können. Deswegen wurde auch immer argumentiert, Wissenschaft ohne Menschlichkeit ist keine gute Wissenschaft.
Die 94-jährige Antje Kosemund ist eine der letzten, die noch aus eigener Anschauung über Willkür und Verbrechen im Nationalsozialismus erzählen können. Seit Jahrzehnten kämpft sie unermüdlich um restlose Aufklärung der Nazi-Verbrechen.
Warum hat das 40 Jahre gedauert, bis die jüngeren Mediziner oder Historiker und Psychologen angefangen haben zu forschen? Das ist ganz einfach. Die Mörder haben gelebt. Und erst als sie dann nach und nach gestorben sind, da hat auch die Politik und die Medien sich der Sache angenommen. Die Bundesrepublik ist aufgebaut in der Politik, an den Universitäten, in den Medien. Das waren alles hochbelastete alte Nazis, die teilweise blutige Hände hatten.
Ein Beitrag von Ursula Storost, gesprochen von Katharina Wolter über die noch immer nicht vollständig aufgeklärten Eugenikmorde an psychisch Kranken während des Nationalsozialismus und wie man am Hamburger Universitätsklinikum versucht, in Veranstaltungen und Ausstellungen die Erinnerung daran wachzuhalten. Wir blicken auch in unserem nächsten Beitrag zurück in die Geschichte, aber in die jüngere Geschichte und ihre Nachwirkungen bis heute. Politische Repression hatte in der DDR viele Gesichter und sie veränderte sich im Laufe der 40 Jahre. Der Forschungsverbund Landschaften der Verfolgung hatte das Ziel, Ausmaß und Langzeitfolgen politischer Repression in der DDR zu erforschen. Weil die Beschattung und Zermürbung durch die Staatssicherheit aber schwieriger nachzuvollziehen ist als politische Haft, ist letztere in den Fokus der dreijährigen Forschungen gerückt. Diese wurden durch die Corona-Pandemie stark beeinträchtigt. Und so haben die beteiligten Universitäten und Gedenkstätten kurz vor Schluss nur erste Ergebnisse auf einer Tagung bei der Stiftung Aufarbeitung vorgestellt. Isabel Fanrich Lautenschläger war für uns dort.
Die gescheiterte Flucht prägt sein Leben. 6 Jahre lang stellten die Eltern von Peter Keub Anträge auf Ausreise aus der DDR, vergeblich. Der 23-Jährige entschied 1981 allein über die Ostblockstaaten in die Bundesrepublik zu fliehen. Noch vor Erreichen der Tschechoslowakei wurde er bei der Fahrkartenkontrolle ohne das vorgeschriebene Rückfahrticket erwischt. Die 3 Monate Untersuchungshaft bei der Staatssicherheit waren einsam.
Eine Nummer zu sein, also überhaupt keine Identität mehr zu haben und das gepaart mit dem Nichtwissen, wo man eigentlich ist. Man ist so rausgerissen aus allem das, was ein menschliches Leben ausmacht. Man ist auf sich selbst zurückgeworfen, auf sich und seine Gedanken, auf seine Ängste, die man auch hat, all die Ungewissheiten. Und das ist eine ganz, ganz schwierige Gemengelage und nicht wenige sind daran auch zerbrochen.
Der Forschungsverbund Landschaften der Verfolgung hat zwar zum Ausmaß politischer Repression geforscht, die beteiligten Universitäten und Gedenkstätten können aber nach wie vor keine Zahl vorlegen, wie viele Menschen in der DDR politisch inhaftiert waren. Zu sehr hänge dies damit zusammen, wie man politische Haft definiere, sagt Michael Schäbitz von der Gedenkstätte Hohenschönhausen. Mindestens 180.000 seien es gewesen, maximal 350.000. Allerdings hat der Historiker einen wichtigen Grundstein gelegt, um das Thema greifbarer zu machen. Eine Datenbank, die noch in Arbeit ist, bündelt Informationen über alle Menschen, die zwischen 1963 und 1989 bei der Stasi in Untersuchungshaft saßen. Von den mehr als 50.000 in diesem Zeitraum Betroffenen seien mindestens 80% aus politischen Gründen dort gewesen.
Ich rede lieber von politisch motivierter Haft. Und da geht es dann auch um die Sicht des Staates, um die Sicht der Stasi. Und ganz klar, alles, was mit Republikflucht zu tun hat, ist politische Haft. Etwa 25.000, also die Hälfte der von uns erfassten Fälle, sind ungesetzlicher Grenzübertritt. Dann mit großem Abstand 5.000 staatsfeindliche Kontaktaufnahme.
Gemeint ist die damals verbotene Kontaktaufnahme etwa zu westlichen Organisationen, die bei der Flucht oder beim Ausreiseantrag halfen. Informationen wie diese haben die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen aus der vom Ministerium für Staatssicherheit ab 1963 zentral geführten Beschuldigtendatei gewonnen. Außer der großen Datenbank ist eine Internetseite mit anonymisierten und besonders aufbereiteten Daten entstanden. Michael Schäbitz spricht von 2 großen Zielen.
Das eine ist ein wissenschaftliches Ziel, dass man die Gruppe der Betroffenen anhand der vielen Daten, die wir jetzt erhoben haben, erstmals wirklich untersuchen kann. Eben nach Alter, Geschlecht, nach Beruf, nach dem, was ihnen vorgeworfen wird, also der Verhaftungsparagraf, wie lange sie verurteilt worden sind. Das konnte man vorher einfach nicht.
Das andere Ziel, Zeitzeugen, die wie Peter Keub durch ihre frühere Haftanstalt führen, können diese auf der Internetseite haft-ddr.de auf einer Karte anklicken. Dort finden Sie Informationen zu weiteren Inhaftierten, können also mit Zahlen belegen, dass Sie selbst kein Einzelfall waren und erzählen, wie viele Menschen im selben Jahr hinter Gittern saßen, aus welchen Gründen und wie lang, wie alt waren Sie und welche Berufe übten Sie aus. Der großen Zahl gescheiterter Fluchtversuche versucht der Historiker Tobias Wunschig an der Berliner Humboldt-Universität mithilfe anderer Daten auf die Spur zu kommen. Nicht nur die Staatssicherheit, auch die Kriminalpolizei habe in einer viel größeren Zahl von Fällen ermittelt.
Die meisten Fluchtwilligen wurden bereits lange vor der Grenze gestellt. Wenn sie mit auffälligem Gepäck in den Zügen der Reichsbahn angetroffen wurden, wenn sie sich bei Einheimischen nach dem Weg dort oder dorthin erkundigten und der Einheimische dann schließen musste, die versuchen das jetzt vielleicht und dann zum Pech der Betreffenden dann eben mit der Stasi oder mit der Volkspolizei zusammenarbeitete, als inoffizielle Mitarbeiter, als freiwillige Helfer.
Auskunft zum Sozialprofil der Fluchtwilligen sucht Tobias Wunschig in der Strafnachrichtenkartei der DDR-Staatsanwaltschaft. Die Karteikarten wurden, anders als vorgesehen, nach der Haftentlassung nicht vernichtet, sondern von der Stasi eingezogen. Der Wissenschaftler konnte deshalb aus 1000 Karteikästen zunächst 350 Fluchtfälle herausziehen. Sollte er dazu weitere Akten bei Justiz und Haftanstalten finden, ließe sich vielleicht klären, was die Fluchtwilligen antrieb, wie weit sie kamen und wie die Untersuchungsorgane vorgingen.
Wahrscheinlich hat die Stasi eher bei den Schleuserringen, bei Fällen mit Westbezug die Zuständigkeit an sich gezogen und der Kriminalpolizei eher die aus ihrer Sicht weniger wichtigen Fälle überlassen, Dienstreisende, die im Besten blieben, die Dableiber oder Jugendliche, die im jugendlichen Übermut einen solchen Versuch gewagt hatten und sich dann in den Mühlen der Justiz wiederfanden.
Mit den Rechtsfolgen politischer Verfolgung hat sich im Forschungsverbund das Teilprojekt Recht an der Europa-Universität Viadrina Frankfurt-Oder von Johannes Weberling beschäftigt. Im Mittelpunkt standen die SED-Unrechtsbereinigungsgesetze, die seit 1992 erlassen und mehrfach novelliert wurden, sowie deren Anwendung in der Praxis. Die Gesetze, die Betroffene straf- und verwaltungsrechtlich sowie beruflich rehabilitieren, seien gut. Deren Umsetzung allerdings sehr mangelhaft, stellt der Honorarprofessor und Leiter der Arbeitsgruppe Aufarbeitung und Recht an der Viadrina fest. Weberling kritisiert etwa, dass viele ihr Recht auf Rehabilitierung und Entschädigung nicht kennen. Dies zeige eine eigens beauftragte bundesweite Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach, von der erste Daten vorliegen.
Das ist ein Punkt, der uns sehr, sehr überrascht hat. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass fast 40% der Opfer 30 Jahre nach Beginn der Aufarbeitung noch nicht Bescheid wissen, was eigentlich die SED-Unrechtsbereinigungsgesetze bewirken sollten, was für Möglichkeiten für sie selber darin bestehen. Das ist ein Fehler, der objektiv gemacht worden ist. Bund und Länder haben nicht nur die Aufgabe, ordentliche Gesetze zu machen und sie anzuwenden, sondern auch darüber zu informieren.
Vielen Betroffenen, so das Ergebnis der Umfrage, ist das zweistufige Verfahren zu kompliziert. Nur 36% haben Anträge auf Rehabilitierung und Folgeansprüche wie Haftentschädigung bei den zuständigen Behörden und Versorgungsämtern gestellt. Davon wurden 45% ganz oder teilweise abgelehnt. Die große Mehrheit verzichtete darauf, Rechtsmittel einzulegen. Die eigenen Forschungen hätten untermauert, dass die Betroffenen zu wenig Unterstützung und Hilfe bekamen, betont Johannes Weberling, und nennt als wesentlichen Grund: Viele Gutachter, Sachbearbeiter und Richter würden sich zu wenig mit dem SED-Unrecht auskennen. All dies wirke sich negativ auf das Rechtsbewusstsein, insbesondere der Kinder ehemals politisch Verfolgter, aus.
Die Opfer sehen die Bundesrepublik Deutschland eher als Rechtsstaat an. Und zwar immerhin 65% in Westdeutschland und 57% im Ostdeutschland. Das ist übrigens ganz anders bei den Angehörigen der Betroffenen. Gerade bei der jungen Generation sind es nur 38,5%, die Deutschland als Rechtsstaat ansehen. Das ist erschreckend. Dass eben Angehörige von Opfern, die erlebt haben, dass die Opfer nicht so glücklich gewesen sind mit dem Ausgang oder der Art und Weise, wie mit ihnen umgegangen ist im Rahmen der Rehabilitierungsverfahren, dass die den Rechtsstaat mit Fragezeichen versehen.
Diktatur macht krank. Zu diesem Ergebnis kommen Mediziner und Psychologen, die im Forschungsverbund die gesundheitlichen Folgen politischer Haft unter die Lupe nehmen. Ausführliche Interviews und Untersuchungen zeigten, dass auch die Kinder von Betroffenen vergleichsweise häufiger unter Angst- und Suchterkrankungen, Depressionen und posttraumatischen Belastungsstörungen leiden, sagt Stefan Röpke, Professor und Projektleiter an der Berliner Charité. Erstmals seien auch die körperlichen Folgen, zum Beispiel mit Hilfe von Blut- und Haarproben, untersucht worden. Ersten Ergebnissen zufolge leiden ehemals politisch Inhaftierte häufiger als andere Menschen unter Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Fettstoffwechselstörungen und erhöhtem Blutdruck.
Wir haben auch Hinweise, dass Krebserkrankungen häufiger vorliegen, als wir sie eigentlich in der Allgemeinbevölkerung erwarten würden. Der Stress wirkt halt nicht nur aufs Gehirn, sondern er wirkt auf den ganzen Körper. Der betrifft das gesamte Immunsystem, die ganzen Stresssysteme des Körpers wirken von sozusagen vom großen Zeh bis hin zur Stirn in allen den Organen. Und das heißt natürlich, dass wir auch in allen Organen dann die Folgen davon sehen.
Peter Kolb sagt von sich selbst, er habe Glück gehabt. Nach der Untersuchungshaft und weiteren 4 Monaten in der Strafvollzugseinrichtung Cottbus wurde er von der Bundesrepublik freigekauft.
Ich habe so das Gefühl, dass ich die Haft irgendwie ganz gut überstanden habe. Maßgeblich ist natürlich der Haftkamerad, mit dem ich mich damals befreundet habe und der heute immer noch mein bester Freund ist. Es findet ja irgendwie ein Austausch statt, der davon geprägt ist, dass man die Sache bearbeitet und irgendwie darüber im Dialog ist.
Kolb hat seine Familiengeschichte erforscht und 2018 einen Masterabschluss in politisch-historischen Studien gemacht. Der rationale Blick auf die DDR erlaube ihm, am früheren Haftort tätig zu sein. Im Menschenrechtszentrum Cottbus, der heutigen Gedenkstätte, untersucht er nun den Verrat sogenannter Zelleninformatoren, also politischer Häftlinge an die Stasi.
Das Ausmaß und die Auswirkungen politischer Repression untersucht der DDR-Forschungsverbund Landschaften der Verfolgung, der auf weitere Finanzierung für sein Projekt hofft. Über erste Ergebnisse berichtete Isabel Fanrich Lautenschläger. Ein rostiges Schwert, von Grünspan überzogene Kupfermünzen und Unmengen Tonscherben. Das sind die klassischen Funde der Archäologen. Aber wenn unsere Gesellschaft das Metall recycelt, Rechnungen mit Kreditkarten bezahlt und Alltagsgeräte aus Kunststoff benutzt, was werden Archäologen der Zukunft dann von unserer Zeit finden? Welche Spuren wird die digitale Welt der Computer, Clouds und Handys hinterlassen? Selbst Telefonzellen sind jetzt Museumsstücke. Seit Januar dieses Jahres werden sie abgebaut. Matthias Henjes hat bei Museumsleuten, Materialforschern und IT-Spezialisten nachgefragt, was die Spartenforscher der Zukunft vermutlich ausgraben werden. Sie liegt auf der Seite, die gelbe Telefonzelle der Bundespost. Aber sie hat es ins Museum geschafft. Die Ikone deutschen Designs wird im Magazin des Deutschen Kunststoffmuseums in Oberhausen aufbewahrt. Dabei würde sie auch lange im Freien überdauern, wie Dr. Wolfgang Schepers, Präsident des Kunststoffmuseumsvereins, festhält.
Das ist doch GFK, oder?
Ja.
Also glasfaserverstärkter Kunststoff, kennen wir so aus dem Bootsbau zum Beispiel, ja. Und die Art und Weise, wie die ganze Kabine, sage ich mal, das ganze Häuschen eben abgerundet ist, erinnert natürlich auch sehr stark an sonstige Formgebungen aus dieser Zeit Ende 70er, Anfang 80er Jahre.
Professorin Friederike Wentig, Kunststoffexpertin an der Technischen Hochschule Köln, ergänzt.
Klar, man sieht den Gebrauch. Man sieht dann bei diesem schwarzen Griff, da ist es dann eher dieses ständige Anfassen von den Händen. Das heißt, auch der Schweiß ist ja auch schwefelhaltig mit Feuchtigkeit verbunden, dass das zu dieser Mattigkeit führt. Und das größte Problem sind diese schwarzen Elastomere, diese Dichtungen. Das ist sicherlich das empfindlichste Material. Aber bei der Telefonzelle würde ich mir die wenigsten Sorgen machen.
Man kann also annehmen, dass Archäologen der Zukunft eine Telefonzelle ausgraben würden. Was werden sie in 100 Jahren noch von unserem Alltag finden? Vermutlich viel Plastik, weil Kunststoffe im 20. Jahrhundert zum nahezu konkurrenzlosen Werkstoff für Gebrauchsgüter jeder Art geworden sind. Einwegbestecke, Druckergehäuse, Handyschalen, alles aus Kunststoff. Wie viel wird davon bleiben? Friederike Wentig kann diese Fragen beantworten. Sie hat Ende letzten Jahres das Forschungsprojekt Q-Verco abgeschlossen. Ein interdisziplinäres Team hat untersucht, wie Kunststoffe altern und wie ausgewählte Objekte aus Plastik im Museum am besten konserviert werden können. Wer in Oberhausen im restaurierten Speicher der Gute-Hoffnungshütte in den vierten Stock hinauffährt, in das Magazin des Kunststoffmuseums, das leider keine eigenen Ausstellungsräume hat, findet jede Menge Anschauungsmaterial. Zum Beispiel Haushaltsbedarf der 50er Jahre. Einen weißen Plastikeimer, gefüllt mit dem Klebstoff Pelikanol, darauf Tüten Bonawachs. Auf einer Sprühflasche grinst Meister Propper, daneben steht ein Stapel bunte Wäschekörbe. Einen zart grünen Korb nimmt Friederike Wentig herunter. An der ovalen Form und der umlaufenden Rille in der Wandung erkennt man noch das Vorbild, die Zinkwanne, die Hausfrauen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts benutzten. Vorteil des Plastikkorbs? Er ist leichter und hat keine scharfen Kanten. Aber wird das weiche Polyethylen so lange halten wie früher das Zink?
Bei guter Pflege können die frühen Polyethylene natürlich auch, denke ich mal, schon auch 100 Jahre halten. Die Frage ist dann, wenn man jetzt an die Archäologie der Zukunft denkt, wenn ich die Zinkwanne und die Polyethylenwanne vergrabe und sie dann nach 100 Jahren wieder ausgrabe, was da ist, ich denke, da haben wir bei beiden nicht mehr viel. Weil natürlich unter der Erde gewisse Feuchtigkeit da ist und die Polyethylenwanne sicherlich degradiert wird, aber die Zinkwanne auch korrodiert ist.
Will man Kunststoffprodukte als Zeugnis der Kulturgeschichte bewahren, müssen Wäschekörbe ebenso wie Plastikeimer oder Bonawachstüten dunkel und kühl gelagert werden. Entscheidend für die Konservierung ist die Kunststoffsorte. Kabel aus Weich-PVC etwa kommen in abgeschlossene Kisten. Objekte aus Zellulose in luftdurchlässige, damit daraus frei werdende Weichmacher entweichen können. Je neuer der Gegenstand, desto schwieriger wird es. Weil Chemiker das Material immer präziser an den Verwendungszweck anpassen können, nimmt die Vielfalt der Kunststoffe rapide zu. Obendrein werden die Sorten nach Bedarf gemischt.
Hier bin ich wirklich auf die Naturwissenschaften angewiesen, weil ich davon ausgehen kann, dass jedes Objekt, was ich in die Hände bekomme, ein vollkommen anderer Kunststoff ist. Ob das nur eine Abdeckung vom Drucker ist oder ob das ein Stuhl ist oder bleiben wir bei dem Beispiel Drucker, da kann es sogar so sein, dass die Abdeckung und die Lade, wo das Papier gesammelt wird, das Gedruckte, unterschiedliche Kunststoffe sind und das Gehäuse auch nochmal aus einer anderen Zusammensetzung.
Kaum zu sagen, was davon erhalten bleibt und was nicht. Vermutlich werden Ausgräber nur noch Einzelteile dieser Kunststoffprodukte finden. Der Wandel, den die Gesellschaften des globalen Nordens gerade durchmachen, wird sich jedenfalls in den Funden der Archäologen widerspiegeln. Bauschutt, insbesondere Beton, werden sie noch in großen Mengen auf den Deponien finden. Doch das Recycling, das Ressourcen schont, macht es Forschern schwerer, Kulturen der Vergangenheit zu rekonstruieren. Metalle wie Stahl, Kupfer und Aluminium werden sie kaum noch finden. Sie werden großenteils schon jetzt wiederverwertet. Und was ist mit neuen Materialien, die für den Beginn des 21. Jahrhunderts typisch sind? Glasfasern und Silizium? Oder dem Lithium für die Batterien in Elektroautos? Eine Versuchshalle am Institut für Werkstoffkunde der Universität Hannover. Mit einem Hochdruckwasserstrahl durchtrennt ein Student eine Platte aus Hightech-Kunststoff. Ein Team um Professor Hans-Jürgen Meyer untersucht hier, wie man die Rotorblätter von Windrädern zerteilen und recyceln könnte. Sie sind aus einem mit Glasfasern verstärkten Kunststoff. Bisher landen sie auf der Deponie, nachdem sie ausgedient haben. Und wenn Archäologen eines Tages dort graben?
Dann würde man hinter der Verschnur dieses Glasfaserskelett finden. Der Kunststoff, der würde dann entsprechend sich zerlegen. Den würden Sie dann hinterher nicht mehr sehen irgendwann.
Wenn von dem Kunststoffverbund nur noch Glasfasern übrig sind, könnte es Ausgräbern schwerfallen, ihre frühere Funktion zu bestimmen. Dagegen würden ihnen unsere Kommunikationsnetze aus Glasfaserleitungen ein klares Bild liefern.
Die wüssten dann, dass wir dann Glasfasern verlegt haben, dass wir die entsprechende Technologie hatten. Ja. Ich nehme an, dass diese Systeme für deutlich längere Zeiträume gedacht sind. Also mit 100 Jahren würden sich da wahrscheinlich keine großen Veränderungen ergeben. Aber da die Sachen ja in der Regel im Erdboden vergraben sind, die sind ja eigentlich in einem Mantel versehen, damit da kein Umgebungsmedium drankommt, das hält sich ja tausende von Jahren.
Das Fahrzeug der Zukunft soll das Elektroauto sein. Doch für sein Herzstück, die Lithium-Ionen-Batterien, fehlt noch ein umfassendes Recycling-Konzept, erklärt Hans-Jürgen Meyer. Sie müssen daher als Sondermüll entsorgt werden. Die Wiederverwertung, die aufwendig und gefährlich ist, rechnet sich bisher nicht, denn der Markt ist noch zu klein. Und Silizium, der Schlüsselwerkstoff der Jetztzeit? Hochreines Silizium wird sowohl in Solarpanels als auch in Millionen Speicherchips für Computer und Handys verarbeitet. Wie steht es da mit dem Recycling?
Sie müssen überlegen, wo ist das Silizium hinterher? Das ist ja vielleicht in Ihrem Handy, in Ihrem Computer. Dann haben Sie ein kompliziertes Gesamtsystem. Und wenn Sie das recyceln wollen, müssen Sie sich fragen, welche Komponenten recycle ich denn? In so einem Handy ist zum Beispiel relativ viel Gold, was man gerne gewinnen möchte. In so einem Handy ist zum Beispiel auch Tantal, was man gerne gewinnen möchte. Momentan muss man sich entscheiden, entweder Gold oder Tantal. Dann entscheidet man sich für das Gold.
So wird ein großer Teil der Handys und Computerboards ohne das Gold und die leicht entfernbaren Kabel und Magneten erhalten bleiben.
Also nach 100 Jahren würde ich sagen, würden Sie fast nichts sehen, außer vielleicht ein paar so Korrosionsschäden an der Platine. Ansonsten würde sich da nicht viel verändern. Ja, der Platinenträger selber ist auch ein glasfaserverstärkter Kunststoff in der Regel. Die Kontakte sind alle aus Gold, da passiert auch relativ wenig dran. Dann gibt es noch einige Lötstellen, denen würden Sie vielleicht eine Korrosion ansehen, aber viel mehr passiert da nicht.
Doch was können diese Funde den Archäologen schon verraten? Sie müssten die digitalen Daten rekonstruieren, die darauf gespeichert waren. Und das wird sie wohl vor viel größere Probleme stellen als die Entschlüsselung von Schriftzeichen auf Tontäfelchen.
Zum einen muss ich diese digitalen Daten erstmal überhaupt noch vollständig haben. Und dann ist die Herausforderung, wie kann ich diesen Datenstrom dekodieren? Also wie komme ich auf die Inhalte?
Man braucht zweierlei, sagt Tobias Steinke, Experte für Informationstechnik bei der Deutschen Nationalbibliothek in Frankfurt am Main. Ein Gerät, um den Datenstrom abzuspielen, und eine Software, die die Daten dekodiert. Doch Computer, Betriebssysteme und Anwendungsprogramme veralten innerhalb weniger Jahre. Und in der neuen Version sind ältere Dokumente meist nicht mehr lesbar. Die Deutsche Nationalbibliothek ist gesetzlich verpflichtet, von allen Publikationen aus Deutschland ein Exemplar für die Zukunft zu bewahren. Auch von digitalen Veröffentlichungen. Dafür ist Tobias Steinke zuständig. Er zeigt, wie man mit einer Emulation, einer virtuellen Rekonstruktion des alten Betriebssystems Windows XP, eine gut 20 Jahre alte CD-ROM wieder abspielen kann.
Jetzt hat man hier quasi einen Desktop von einem alten Windows XP-System innerhalb eines Browserfensters auf einem aktuellen Windows-System. Dann kann ich jetzt genauso bedienen, wie ich es damals konnte. Und dann weiß man, dass da jetzt eine CD drin liegt, dass ich eine Setup-Exe starten muss, also ein Programm, um das zu installieren. Der Prozess ist der gleiche wie damals. Im Endeffekt habe ich dann ein Icon, mit dem ich das Weltraumlexikon, das All, starten kann.
Häufig sind es enthusiastische Laien, die alte Betriebssysteme wiedererschaffen. Zum Beispiel, weil sie Computerspiele aus ihrer Jugend noch einmal spielen wollen. Mit diesen weltweit verbreiteten Communities kooperiert die Deutsche Nationalbibliothek, wenn sie Emulationen braucht.
Sobald wir von statischen Dokumenten reden, also Texte, Bilder, Audio, Dateien und so weiter, dann ist eine Konvertierung in ein aktuell nutzbares Format in der Regel das effizientere Verfahren.
Durch eine Konvertierung können Daten einfach in ein neues Format überführt werden. In Word geschriebene Texte mit der Endung .doc etwa in das aktuelle .docx. Und von diesem eines Tages in das nächste Format. Eine mühsame, ewige Migration, wie Informationstechniker sagen. Mit diesen beiden Verfahren muss die Nationalbibliothek digitale deutschsprachige Publikationen für künftige Leser sichern. Aber Bücher sind nach Jahrhunderten noch lesbar. Wird es auch bei digitalen Veröffentlichungen eines Tages so sein? Wird es einmal ein Ende haben, dass die marktbeherrschenden Softwarekonzerne ältere Texte durch ständige Generationswechsel unlesbar machen? Benjamin Ducke, Direktor für Informationstechnik beim Deutschen Archäologischen Institut, ist überzeugt, dass künftige Forscher einfach lesen können, was auf den Festplatten aus der Vergangenheit erhalten ist.
Grund ist, dass es sehr große Bestrebungen gibt, in der digitalen Welt Dinge auch zu standardisieren und auch offen zu dokumentieren. Und es gibt eine große Bewegung mittlerweile auch von Menschen, die dafür sorgen wollen, dass diese Dinge so erhalten bleiben, dass man sie lesen kann. Also da mache ich mir, was diese Dinge angeht, die geringsten Sorgen, ehrlich gesagt.
Die Forscher der Zukunft werden weit mehr digitale Spuren der Vergangenheit auswerten als materielle. Alte Festplatten und Handys liefern eben ganz andere Mengen an Informationen als ein paar Brocken Beton oder eine Telefonzelle. Was für Daten könnten das sein?
Werden wir da auch jede Menge Zeug finden, was die Leute quasi vergessen haben, von ihrer Festplatte zu löschen. Riesige Datensammlungen, die einfach nie so richtig durchsucht worden sind und die man nicht richtig ausgemistet hat. Es gibt schon Hinweise darauf, dass auch im Internet jede Menge Datenleichen dabei sind. Aber ich denke, da kommt noch was anderes dazu in der digitalen Welt, dass man nämlich Dinge wirklich einfach und originalgetreu kopieren kann.
Und man kann im virtuellen Raum nicht nur originalgetreu kopieren, was man bewahren möchte, man kann es eben auch im Handumdrehen weiter versenden. Also werden massenhaft Bilddokumente erhalten bleiben. Fotos, Videos, auch Audioschnipsel, erwartet Ducke. Bilder vom Junggesellenabschied, Spots von Influencerinnen und Ratgeber für die Reparatur einer Waschmaschine. Stoff für die Archäologie der Zukunft. Das Fach wird sich dabei noch stärker einer Naturwissenschaft annähern als bisher schon.
Die Archäologie hat schon immer viele Wurzeln gehabt. Sie hat sie auch in den Naturwissenschaften gehabt. Sie hat sie natürlich auch in dieser ganzen antiquarischen Bewegung gehabt, natürlich auch in der Kunstgeschichte, natürlich auch in den Geisteswissenschaften und den Sprachwissenschaften. Aber auch dieses naturwissenschaftliche Fundament und die naturwissenschaftliche Methode war schon immer irgendwie präsent. Und die Archäologie hat übrigens auch sehr, sehr früh damit angefangen, Informationstechnik, mathematische Methoden und Statistik zu verwenden. Spätestens in dem Moment, wo den Leuten klar geworden ist, dass wir solche extremen Fundmengen produzieren, dass man diesen Sachen nur noch mit Statistik irgendwie Herr werden kann.
In Zukunft werden Archäologen also Statistikprogramme beherrschen, mit Genetikern diskutieren und Software für die Bildverarbeitung bedienen müssen. Sie werden andere Werkstoffe finden als heute und daran erkennen, dass in unserer Lebensweise ein grundlegender Wandel stattgefunden hat. Beton wird immer noch auf den Deponien liegen, aber sie werden aus Computerboards und Handys Unmengen Datenmüll auslesen und statt Metallen, Glasfasern und hochspezielle Kunststoffe ausgraben. Und falls Sie einmal auf eine gelbe Telefonzelle stoßen, werden Sie dann wissen, dass die schon in unserer Zeit ein Museumsstück war?
Matthias Henjes ist der Frage nachgegangen, was die Archäologen der Zukunft aus unserer Zeit finden und ob sie womöglich zu Plastikschürfern werden. Ein ganz besonderer Moment. Es geht nicht um eine neue Studie zu einer gesellschaftlichen Diskussion oder um eine spannende Tagung, die wir abbilden wollen, sondern es geht um uns, dem Team aus Kultur- und Sozialwissenschaften und um Sie als Hörerinnen und Hörer. Denn das war die letzte Sendung nach Jahrzehnten. Im März werden wir etwas Neues anfangen. Ab nächste Woche Donnerstag also. Ein Abschied von bisherigem und ein Anfang von etwas Neuem, das wir hier in den vergangenen Wochen entwickelt haben. Was und warum? Dazu jetzt mehr von Katrin Kühn. Sie ist die Redakteurin, die bisher für Aus Kultur und Sozialwissenschaften zuständig war und nun auch für das, was jetzt neu kommt. Wir hier im Team arbeiten ja schon länger daran, aber wichtig ist es ja für alle, die Aus Kultur und Sozialwissenschaften bisher hören. Insofern, Katrin Kühn, was wird neu?
Bisher haben wir hier ja knapp eine Stunde lang in einem Magazin auf verschiedene Themen aus Kultur- und Sozialwissenschaften geschaut, so meistens 4 bis 5 pro Sendung und darunter auch viele Geschichtsthemen. Und das teilen wir jetzt auf. Und dazu gibt es dann gleichzeitig auch einen frischen Anstrich, eine Renovierung quasi. Das heißt, ab nächster Woche wird es 2 neue Formate geben. Ein Geschichtsformat, das auch ein Podcast ist. Der Rest ist Geschichte, donnerstags online und freitagabends dann um 19.15 Uhr im Radio. Und eine monothematische Sendung zu aktuellen Themen aus Kultur- und Sozialwissenschaften, die weiter donnerstags läuft, also die bewährte und bekannte Zeit um 20.10 Uhr. Und dann aber nur noch 20 Minuten lang bis 20.30 Uhr. Und danach kommt dann der Mikrokosmos, die Kulturreportage, die bisher freitags läuft.
Also die Sendung wird insgesamt kürzer und sie heißt dann auch nicht mehr aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Genau, das heißt sie nicht mehr. Sie heißt Systemfragen. Aber, und das ist sicherlich für viele wichtig und beruhigend, wir bleiben bei dem Themenfeld Kultur- und Sozialwissenschaften, also Politikwissenschaften, Soziologie, Sozialökologie, Ethnologie, Linguistik, Ethik. Aber anders als bisher nicht verschiedene einzelne Themen pro Sendung, sondern ein aktuelles Thema, eine Frage pro Woche und das dann länger als unser bisheriger Schwerpunkt auch war, nämlich eben diese 20 Minuten und aktuell, das heißt in den Systemfragen aktuelle Forschungsergebnisse, eine Tagung als Anlass, aber auch gesellschaftliche Debatten, wo es Wissen aus der Forschung gibt, also das bleibt auch.
Und der Name Systemfragen, vielleicht erklären wir auch noch, was es damit auf sich hat.
Also es war schon ziemlich klar, wir brauchen einen neuen Namen aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Das beschreibt zwar ziemlich toll, was wir machen, das Themenfeld. Und wir sind damit ja auch mit diesem Themenfeld ziemlich einzigartig in der Radiolandschaft. Dieser bisherige Sendungstitel war aber eben auch sperrig. Und inzwischen hören viele ja auch digital, also schalten nicht mehr gezielt zur Sendung ein, klassisch am Radio hören, sondern nutzen zum Beispiel unsere Deutschlandfunk-Audiothek-App fürs zeitversetzte Hören. Und dafür muss man dann einen Namen manchmal auch schon mal eintippen. Und wenn man das mit Aus Kultur- und Sozialwissenschaften macht, naja, ehrlicherweise muss man da sagen, da muss man ganz schön viel tippen. Und das ist auch ein Name, wo es viel anderes gibt, das die Wörter Sozial oder Kultur im Titel hat. Wir denken zum Beispiel auch an Sprachsteuerung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel im Auto die Möglichkeit habe zu sagen, per Sprache, ich will jetzt das und das hören, da ist das mit Systemfragen einfach kürzer. Und das passt, dieser Name, das ist ja auch wichtig, auch zu dem, was wir machen. System, das passt zur Systemtheorie von Niklas Luhmann. Das passt aber auch zum Beispiel zum systemischen Fragen, also die Technik mit Fragen, gewohnte Perspektiven anders zu beleuchten.
Das ist vielleicht zunächst mal gewöhnungsbedürftig für alle. Und was ja auch ein Punkt ist, den Namen und eine solche Sendung, die gibt es ja bisher noch nicht. Es wird also jetzt einfacher, uns zu finden, sich das auch zu merken. Denn Systemfragen kann man sich ja ganz gut merken.
Ja, genau. Ich finde, das kann man sich prima merken. Und was auch klar ist, das ist jetzt erstmal eine Veränderung. Und Veränderungen haben ja ihre guten, aber oft eben auch ihre nicht so guten Seiten, weil man vielleicht auch erstmal was vermisst, was man liebgewonnen hat. Also Aus Kultur- und Sozialwissenschaften war auch nicht immer so, wie es jetzt ist. Wir können da ja mal reinhören, ein paar Jahrzehnte zurück.
Deutschlandfunk, Studiozeit. Heute Aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Die Themen heute: Kommissionsbericht zur Doppelidentität eines Aachener Germanisten. Zum Deutschlandbild im Unterricht eine Tagung in Wittenberg. Interkulturelle Beratung. Als Schwerpunkt ein Bericht über den 41. Deutschen Historikertag in München. Am Mikrofon begrüßt Sie Hildegard Krey.
Das war jetzt eine Sendung aus dem Oktober 1990. Da hießen wir noch Studiozeit aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Ich war damals 11 Jahre alt, ich habe das noch nicht gehört und da hört man schon, also seitdem hat sich ja einige Male etwas getan und jetzt ist eben wieder so ein Schritt, die Geschichtsthemen in ein neues Format zu packen und hier in den Systemfragen fokussiert auf das andere zu schauen.
Ja, wir können ja vielleicht schon mal ein wenig neugierig machen, worauf wir schauen, also was die ersten Themen zum Beispiel sind.
Genau, also das ist ja dann die spannende Frage nächste Woche. Zum Beispiel direkt als erstes Thema, da haben wir die aktuelle Diskussion über ChatGPT, diesen Chatbot als Anlass. Da schauen wir nämlich auf die Frage, wie ist das eigentlich mit der Ethik? Warum kommt die bei neuen Technologien immer so an zweiter Stelle? Und darauf die Woche geht es dann um Benehmen im öffentlichen Raum, Forschungsprojekte dazu, warum es für Jüngere wichtig ist, sich vor den Augen aller quasi auch mal daneben zu benehmen. Oder im April, da ist die Jahrestagung des Leibniz-Instituts für deutsche Sprache und wir fragen, wie wichtig ist Rechtschreibung eigentlich im Moment aktuell? Und was wir auch auf jeden Fall versprechen können, wir haben uns von den Umsetzungen her auch etwas vorgenommen. Also wieso, wie wir jetzt zu 1990 Unterschiede gehört haben, da wird es die jetzt auch geben. Zum Beispiel mehr Reportagen, Stimmen nicht nur von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, also deutlicher machen, wie betrifft einen diese Forschung jetzt. Plus, das ist ja schon seit einiger Zeit so ein Prozess. Es kommen neue Autorinnen und Autoren an Bord, im Juni auch ein neuer Moderator. Und das ist das Allerwichtigste, wir machen ja Radio, Audio und das ist mit der Welt ins Ohr zu kriechen, auch im Wissenschaftsjournalismus und das wollen wir noch mehr versuchen.
Ja und auch eben noch mehr schauen, dass wir auch mit den Themen ins Ohr kriechen, die Sie, unsere Hörerinnen und Hörer, spannend finden.
Richtig. Das machen versuchen wir ja ohnehin schon auch jetzt verstärkter seit einiger Zeit und die aktuellen Debatten als Anlass zu nehmen oder eine Hörermail, wo wir dann sagen, das ist ein total wichtiger Impuls, den wir da bekommen haben von Ihnen, die uns gehört haben. Und genau das, das wollen wir in Zukunft einfach auch nochmal mehr ausbauen.
Tja, Abschied von Aus Kultur und Sozialwissenschaften jetzt, denn das war die letzte Sendung nach vielen, vielen Jahren. Aber kein Abschied von der Berichterstattung, wie wir gehört haben, über die Themen Aus Kultur und Sozialwissenschaften. Die bleibt mit den Systemfragen das erste Mal nächste Woche Donnerstag um 20.10 Uhr. Auch das bleibt.
Und wir freuen uns total. Also es ist wirklich, also ich finde, es ist sehr spannend und es ist etwas Neues, auf das man sich freuen kann. Vielleicht auch, obwohl ein bisschen Sehnsucht und Vermissen des Alten dabei ist.
Ja, es ist sicher beides. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, wie schon Hermann Hesse sagte. Vielen Dank, Katrin Kühn, für diesen Vorgeschmack auf die neue Sendung Systemfragen ab nächsten Donnerstag um 20.10 Uhr im Deutschlandfunk. Das Gespräch haben wir vorher aufgezeichnet. Nun bleibt mir nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören dieser letzten Ausgabe von Auskultur und Sozialwissenschaften. Und bleiben Sie neugierig auf das, was danach folgt. Hier geht es erstmal gleich nach den Nachrichten weiter mit den Jazz-Facts. Noch einen schönen Abend wünscht Ihnen Dörte Hinrichs.